Biada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Biada.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Biada wundert sich. Ein Fragensteller, ein Gast, ein aktuelles Thema. Der Fragensteller, das bin ich, Jan-Martin Biada. Der Gast, das ist Thies Rabe, Bildungssenator AD der Hansestadt Hamburg und nicht irgendein Landeskultusminister, nein, sondern über Jahre der Dienstälteste, einer, der die Bildungspolitik geprägt hat, und zwar nicht nur in Hamburg, sondern bundesweit. Im Januar hat er nach 13 Jahren seinen Rücktritt erklärt, aus gesundheitlichen Gründen. Heute zieht er bei mir im Podcast Bilanz und blickt nach vorn. Herzlich willkommen, Thies Rabe.
Schönen guten Tag, Herr Biada.
Herr Rabe, wie schwer ist Ihnen das gefallen, sich am 15. Januar abends hinzustellen und öffentlich zu sagen, das war's, ich gehe?
Also an dem Tag selber fiel es mir dann nicht mehr schwer, denn es war ja eher vorher ein langer und schwieriger Prozess, wo man sich dann auch selber fragt, wie lange kann das noch gut gehen? Wie fühlst du dich? Wie geht das weiter? Und dieser Prozess, der war in der Tat nicht ganz einfach. Da ging es auch darum, sich einmal gesundheitlich genauer einzuschätzen, auch die vielen Mühen, die das Amt so mit sich bringt, auch die Perspektive und die Frage ehrlich zu beantworten, traust du dir zu, jetzt noch weitere anderthalb Jahre bis zur Wahl mit sogar drei schweren Wahlkämpfen zu gestalten oder nicht? Und da habe ich dann doch mit Blick auf meine angeschlagene Gesundheit gesagt, das traue ich mir so nicht mehr zu. Das war nicht einfach. Aber dann an dem Tag selber war ich mit mir sehr im Reinen. Da war das nicht weiter schwierig.
Und wie fühlt sich das jetzt so an, das AD?
Es war in jedem Fall richtig. Einerseits deshalb, weil ich ja sehr, sehr freundlich auch verabschiedet worden bin. Das war schon berührend und hat gezeigt, dass es eine schöne Zeit war, die nicht nur ich alleine als erfolgreich empfunden habe, sondern viele andere offensichtlich auch. Und andererseits muss ich schon sagen, dass man doch merkt, welche Belastung und auch welche Arbeit mit diesem Amt verbunden ist. Und irgendwann darf man dann auch mal sagen, nun ist gut. Und ich fühle mich wirklich ausgeruht und ganz anders als in der Zeit zuvor. Insofern war das ein richtiger Entschluss.
Und wie geht es jetzt weiter? Ich weiß, es ist noch früh, es ist gerade mal, ja, so mal rechnen, 5, 6 Wochen her, dass Sie Ihren Rücktritt erklärt haben. Sie haben es gesagt, deutlich länger war der Prozess vorher, das drüber nachdenken, das entscheiden. Aber Sie haben sich sicher schon ein paar Gedanken gemacht, wie es jetzt weitergehen soll, persönlich, vielleicht auch beruflich.
Also ehrlicherweise war mein Ziel, mein Plan war, dass ich mir erstmals keinen Plan mache und jetzt nicht wie sonst alle möglichen Strategien und Abläufe festlege, sondern einfach mal ganz normal vor mich hin leben darf, wenn ich das so blöd sagen darf. Ich habe eine große Familie, 3 Kinder, 3 Schwiegerkinder, eine wachsende Zahl von Enkelkindern, zurzeit sind es 4. Ich habe viele, manchmal auch etwas seltsam erscheinende Hobbys, um die ich mich gerne mehr kümmern möchte. Das war in der Vergangenheit so nicht möglich. Ich bin glücklich verheiratet, möchte mal wieder in den Urlaub fahren, länger als 10 Tage und ohne, dass jeden Tag zweimal das Telefon klingelt. Das sind alles Dinge, auf die ich mich sehr, sehr freue. Aber natürlich lässt mich auch die Bildungspolitik nicht ganz los. Ich lese weiterhin mit hohem Interesse in den Medien, verfolge die Berichterstattung. Und wenn mich jemand anruft und um Rat fragt oder mich zu Gesprächen einlädt, dann sage ich nicht nein.
Jetzt muss ich natürlich, bevor wir gleich weiter bildungspolitisch sprechen, über Ihre Hobbys fragen. Ja, wenn Sie die schon so erwähnen und eine Einladung zum Nachfragen geben, was haben Sie denn für seltsame oder manchem seltsam erscheinende Hobbys, Herr Rabe?
Also für einen Schulpolitiker ist eigentlich, glaube ich, noch en vogue, dass ich gerne Musik mache. Ich spiele Klavier, ich spiele Saxophon. Ich habe mir eine elektronische Orgel mit gesampelten Kirchenorgelklängen gekauft. Das macht mir großen Spaß. Etwas seltsamer werden die anderen Hobbys. Ich fahre Motorrad. Ich habe Aquarien, mehrere, sehr große. Alle haben immer Angst, wenn hier im Wohnzimmer bei uns was passiert, dann stehen wir 10 Zentimeter unter Wasser. Und ich spiele, sowas gibt es auch noch, mit der Modelleisenbahn. Und ich glaube, das sind vielleicht etwas ungewöhnliche Hobbys. Vielleicht kann ich die Bildungselite versöhnen mit der mit dem Hinweis, dass ich aber auch ausgesprochen gerne lese. Ich habe zu meiner Verabschiedung 81 Bücher geschenkt bekommen und auch darüber freue ich mich sehr, dass ich mir das alles genau durchlesen kann.
Wie viele von den 81 Büchern haben Sie denn schon durch?
Eins, aber es ist auch noch nicht lange her. Die Verabschiedung war erst vor 10, 15 Tagen. Ich habe jetzt gelesen von Florian Illies Zeit der Stille, ein wunderschönes Buch über Caspar David Friedrich. Und da wir ja hier gerade in Hamburg die Caspar David Friedrich Ausstellung haben, passte das sehr gut.
Das Hobby übrigens mit den Modelleisenbahnen, das ist ja gar nicht so selten. Es gab ja mal einen anderen Spitzenpolitiker aus Bayern, Horst Seehofer, der hatte, glaube ich, eine große Modelleisenbahn im Keller. Damit wurde auch mal eine mittelgroße Spiegelkrise ausgelöst über einen Artikel, ob denn der Reporter nun wirklich in dem Keller dabei war oder nicht. Es war auf jeden Fall ein Artikel, in dem der spielende Horst Seehofer beschrieben wurde. Haben Sie jemals einen Journalisten mit zu Ihrer Modelleisenbahn genommen?
Ja, das gab hier mal in der Bild-Zeitung Hamburg einen Bericht über meine Modelleisenbahn, die wie alle Modelleisenbahnen natürlich immer noch im Bau ist. Übrigens, in der Tat ist das Hobby nicht ganz so verrückt, auch wenn man schon sagen muss, es war früher verbreiteter. Es gibt sogar Musiker, die gerne Modelleisenbahn spielen. Ich habe das gehört von Rod Stewart und Phil Collins. Also insofern bin ich doch ein bisschen in Gesellschaft.
Und welche Fische haben Sie in Ihrem Aquarium drin?
Ich habe ein Becken mit dem Amazonasfluss der Fauna und Flora aus dem Amazonas. Das sind sogenannte Scalare, rote Neon, rote Phantomsäumler und viele ähnliche Fische. Und das andere Becken hat die Überschrift Südostasien. Darin befinden sich sogenannte Fadenfische, Mosaikfadenfische oder Zwergfadenfische oder Honiggouramis und die entsprechenden Barben, die dazu passen.
Und denen geht es natürlich auch jetzt besser, weil sie mehr Aufmerksamkeit von Ihnen bekommen.
In der Tat war mein erstes Projekt, obwohl ich mir ja keine Pläne machen wollte, dass ich zwei kleinere von meinen drei Aquarien geändert habe und durch ein sehr großes, neues, zweites großes ersetzt habe. Das habe ich jetzt gerade eben hinter mir.
Jetzt schauen wir mal ein bisschen zurück. Man wird ja nicht einfach Bildungssenator, weil man in der Schule sagt, bei Ihnen, Sie haben Abi am Gymnasium in Wentorf gemacht, bei Hamburg. Da haben Sie ja nicht gesagt, ich werde mal Bildungssenator, vermutlich, sondern Sie haben dann relativ schnell gesagt, ich werde mal Lehrer. So ging es, glaube ich, los. Wie sicher war das, als Sie Abi gemacht haben mit diesem Berufswunsch Lehrer oder wie ergab der sich?
Ja, ich bin in der Tat sehr, sehr gern zur Schule gegangen. Ich habe mich in der Schule sehr wohl gefühlt und hatte Freude am Lernen. Und deswegen war es eigentlich recht klar, dass ich diesen Beruf gern ergreifen wollte. Aber das führte dann doch zu einem abenteuerlichen Berufsleben für mich. Ich habe dieses Lehramt dann auch studiert in Hamburg für die Fächer Geschichte, Deutsch und evangelische Religion. Das sind immerhin drei Fächer. Ich hatte die Hoffnung, dass ich dadurch vielleicht einen der raren Jobs als Lehrer bekommen könnte. Ich habe das Referendariat gemacht und war dann mit 27, 28 Jahren prompt arbeitslos. Denn in Norddeutschland wurden überhaupt keine Lehrer eingestellt und das war schon ein herber Rückschlag. Ich war besonders deprimiert bei unserem ersten Klassentreffen 10 Jahre nach dem Abitur. Ich war Jahrgangsbester von drei Parallelklassen und bei diesem Klassentreffen 10 Jahre nach dem Abitur der einzig Arbeitslose, auch ohne jede Perspektive. Das war schon sehr, sehr schwierig. Ich habe dann verzweifelt, könnte man schon beinahe sagen, in vielen anderen Berufen versucht, Fuß zu fassen, hatte jede Menge Aushilfsjobs in der Hoffnung, da könne was draus werden. Tatsächlich ist das gelungen. Ich hatte unter anderem einen Job als Rechtschreibkorrektor in einem Anzeigenwochenblatt. Und das hat dann geklappt. Ich bin dort festangestellter Redakteur geworden, Schritt für Schritt aufgestiegen zum Redaktionsleiter einer durchaus mittelgroßen Redaktion mit, ich glaube, 30, 40 Mitarbeitern, Festangestellte und freie Mitarbeiter und habe das 12 Jahre lang gemacht. Im Rahmen dieser Tätigkeit habe ich übrigens, das ist ganz skurril, in Hamburg einen kleinen, damals noch pummeligen und wild gelockten Lokalpolitiker kennengelernt, der mich sehr, sehr beeindruckt hatte und irgendwann Vorsitzender der SPD in Hamburg wurde. Das war Olaf Scholz. Und der hatte dann in einem Gespräch mit mir die Idee entwickelt, ob ich nicht die Seiten wechseln könnte, von den Medien hin zur Politik. Tatsächlich bin ich dann Landesgeschäftsführer der SPD in Hamburg geworden. Das nennt sich in anderen Bundesländern hochtrabend Generalsekretär. Das ist kein Ehrenamt, sondern das ist ein Hauptamt, wo man auch bezahlt bekommt, um den Apparat der Partei zu führen. Das war mein zweiter Beruf, den ich ungefähr 5 Jahre ausgeübt habe. Dann folgte der Wechsel weg aus der Politik, weil endlich die Chance war, wieder Lehrer zu werden. Und diesen Beruf habe ich dann sehr, sehr gerne ausgeübt. Ich muss sagen, dass mich das nach wie vor sehr berührt, wie schön auch das Verhältnis war zu den Lehrkräften, den Eltern, zu den Schülern insbesondere. Ich glaube, emotional war das meine schönste Berufszeit. 6 Jahre lang war ich Lehrer. Aber schon in dieser Zeit hat es mich doch begeistert, wieder in der Politik mitzumischen. Und in Hamburg ist es möglich, gleichzeitig Abgeordneter im Parlament, im Landesparlament, und auch berufstätig zu sein, weil wir das sogenannte Halbtagsparlament haben. Ich war also schon recht früh Abgeordneter und entsprechender Lehrer. Und als Abgeordneter nach der ersten oder der zweiten großen Wahl, die Olaf Scholz damals als Spitzenkandidat fantastisch mit, ich glaube, 48% der Stimmen gewonnen hatte für die SPD, hatte ich dann die Chance bekommen, dass ich Schulsenator werden kann. Es war ehrlicherweise kein Plan, überhaupt nicht. Als ich ins Parlament einzog, 3 Jahre bevor ich Schulsenator wurde, da wollte ich eigentlich Umweltpolitik machen. Aber man hat mir von der Fraktionsspitze damals gesagt, der Posten ist vergeben. Und da ich Lehrer bin, sei ich doch wunderbar geeignet für Schulpolitik. Da habe sich die SPD gerade furchtbar zerstritten und brauche einen Neuanfang. Ich solle das mal machen. Also Sie merken schon, das war kein Generalplan, den ich mir mit 16 Jahren ausgedacht habe, Schulsenator zu werden, sondern das war eine Sache, die sich ergeben hat aus den vielfältigen Wendungen und Irrungen und Wirrungen eines normalen Berufslebens.
Ich wollte gerade sagen, wie es eigentlich in vielen gelungenen Berufsleben oft so ist, dass man am Ende vielleicht auch ganz woanders ankommt, als man es am Anfang gedacht hat, dass man zwischendurch öfter mal Gelegenheiten ergreifen muss, vielleicht auch mal reinspringen muss und auch in der Lage sein muss, vielleicht auch die Identität, die man selber hat, die berufliche Identität ein bisschen zu hinterfragen. Im Laufe Ihres Berufslebens, wie sehr haben Sie sich als Lehrer gesehen, wie sehr als Journalist und wie sehr als Politiker und was sind Sie heute?
Ja, ich habe gemerkt, dass ich in jedem meiner Berufe die sage ich mal, Färbungen und auch die Kompetenzen, die man in den anderen Berufen braucht, nie ganz ablegen konnte. Also, wenn ich das so richtig erinnere, nach wie vor bin ich als Politiker jemand gewesen, der sich sehr, sehr bemüht hat, verständlich und klar, manchmal sogar ein bisschen zugespitzt zu formulieren. Das ist etwas, was Lehrer können müssen, um Schülerinnen und Schüler wirklich zu erreichen. Ich habe auch als Journalist selber immer darauf geachtet, verständlich zu bleiben. Aber auch immer war ich ein wacher und politischer Mensch, der sich bemüht hat, solche politischen Prozesse nicht so schnell und so einseitig kommentierend in Gut und Böse aufzuteilen, sondern der sich bemüht hat, Leserinnen und Lesern etwas genauer verständlich zu machen. Denn Politik ist meistens eine Vielzahl von Grautönen und mich wundert bis heute manchmal, ohne Ihnen persönlich nahezutreten, Herr Viada, wie viele Journalisten missionarisch unterwegs sind und eine sehr klare, aber auch sehr einseitige Haltung haben. Ich muss ganz offen sagen, dass ich selbst als Politiker immer noch Verständnis hatte für andere politische Auffassungen, die in sich auch gut begründet sein konnten.
Da würde ich gerne nachfragen. Genau das finde ich sehr spannend, weil Politik ja oft anders ist. Politik ist oft auch sehr im Lagerdenken verhaftet. Oft so ein bisschen die gegen uns. Oft so ein bisschen die Schwarzen hier, die Roten da, die Grünen hier. Und wie verhindert man, dass man selber in so ein Lagerdenken hineingerät? Und wann haben Sie das erste Mal an sich selber gemerkt, ups, da denkst du jetzt eigentlich als Politiker und gar nicht mehr so, vielleicht auch wie Sie vorher waren oder auch sein wollten? Wann färbt das auch ein bisschen ab?
Also ich habe irgendwo in mir so ein widerspenstiges Gen. Und wenn sich alle einig sind, dann bin ich meistens dagegen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber mich reizt der Widerspruch. Es stört mich auch, wenn alle einer Meinung sind. Und insofern bin ich da eigentlich nicht so sehr immer in Gefahr gewesen, eine Sache ausgesprochen, sage ich mal, im Chorgeist einseitig zu betrachten. Vorbild war einmal für mich unser früherer Bürgermeister Hans-Ulrich Klose, der lange, lange Zeit im Deutschen Bundestag Hamburg vertreten hat, sogar Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag war. Und der hier in meinem Wahlkreis, also in meiner Heimat Hamburg-Bergedorf, auch seinen Wahlkreis hatte, mit dem ich durchaus viel zu tun hatte, gerade in den Wahlkämpfen, denn ich war hier der SPD-Parteivorsitzende vor Ort und er war immer unser Kandidat und auch erfolgreicher Bundestagsabgeordneter. Und der hatte mir mal gesagt, Thies, ich glaube, ich bin im Herzen eher ein schwieriger, vielleicht sogar ein schlechter Politiker. Klammer auf, der gewann jede Wahl haushoch und war ein sehr beliebter Politiker, im Gegenteil also. Und als ich dann verdutzt nachfragte, wie kommst du denn darauf, sagte er, ich glaube immer wieder, dass auch die Opposition mal recht haben könnte. Und da habe ich plötzlich gemerkt, so geht es mir auch. Ich bin da in der Regel eher jemand, der von allen Seiten ein Thema beleuchtet und abwägt. Natürlich kam ich auch polemisch und scharf, aber wohlfühlen tue ich mich dabei nicht.
Wird das gutiert in der Politik, wenn man so ist?
Also natürlich diskutiert eine Partei intern heftig. Also da soll man sich gar nichts vormachen. Und das ist auch gut so. Stellen Sie sich vor, die würden alle das Gleiche denken. Wie langweilig wäre das denn? Man kommt ja gar nicht voran. Insofern ist das Bild, das vielleicht Politik nach außen vermittelt, dass sich in der SPD, in der SPD in Hamburg oder im Bundestag alle einig wären, das Bild ist fatal. Die Schwierigkeit besteht nur darin, dass man diese Diskussionen, die man braucht, und auch diesen Streit, die man braucht innerhalb einer Partei, um klüger zu werden, dass man den nicht richtig führen kann. Denn wenn das öffentlich wird, dann ist sofort was los natürlich in den Medien. Wenn man merkt, da gibt es verschiedene Strömungen, dann wird da drauf gesprungen. Und das hilft natürlich gegenüber den Wählerinnen und Wählern und auch in der öffentlichen Darstellung nicht, wenn man den Eindruck gewinnt, der Laden dort ist sich nicht grün oder nicht einig. Aber in Wahrheit braucht man das, um besser zu werden.
Sie haben vorhin erwähnt, dass der damals noch lockige Olaf Scholz Sie angesprochen hat, gesagt hat, wie wäre es denn, wenn der nicht da gewesen wäre, wenn andere Persönlichkeiten nicht da gewesen wären, dann wäre Thies Rabe vielleicht auch zur CDU gegangen?
Nein, in keinem Fall. Also ich habe ein sehr klares Herz auf der SPD-Seite. Schon meine Eltern waren in der SPD sehr aktiv, mein Vater im Gemeinderat unseres kleinen Dorfes. Und an der Stelle, glaube ich, bin ich sehr, sehr klar sortiert. Aber wie gesagt, auch in der SPD gibt es verschiedene Schattierungen und Färbungen. Und mich hat immer sehr beeindruckt, dass Olaf Scholz jemand war, der einerseits wirklich ein waches Gespür hatte für die Interessen der, darf ich sagen, ganz normalen großen Zahl von Bürgerinnen und Bürgern, die ordentlich ihrer Arbeit nachgehen, die ihre Kinder erziehen, die in den Städten oder auf dem Land leben. Und diese an den praktischen Erfahrungen orientierte Politik, die hat mich durchaus angesprochen.
Wenn wir jetzt über die Zeit sprechen, als Sie dann in die Bildungspolitik gingen und dann Bildungssenator wurden, Sie haben gesagt, eigentlich wollten Sie Umweltpolitik machen. Was fanden Sie denn an der interessanter als an der Bildungspolitik?
Ich habe mir gar nicht so richtig über Schulpolitik nachgedacht. Ich muss allerdings auch sagen, dass Schulpolitik unter vielen Politikern jetzt nicht das beliebteste Thema ist. Ich kriegte zu Beginn meiner Amtszeit einen Brief eines ehemaligen Bürgermeisters, der schrieb mir per aspera ad astra, das ist so ein lateinisches Bonmot, bedeutet durch Mühsal zu den Sternen. Und er wollte damit darauf hinweisen, dass Schulpolitik also besonders mühsam ist und diese schulpolitischen Auseinandersetzungen dazu geführt haben, dass in seiner Zeit, als er früher Bürgermeister war, ungern Politiker der SPD in die Schulpolitik gegangen sind, weil sie wussten, das gibt da ein Hauen und Stechen. Ich hatte einen zweiten Brief bekommen, da schrieb mir jemand, in der Politik ist es häufig so, dass man sich natürlich streitet, aber in einer unterschiedlichen Temperatur. In den meisten Politikfeldern würde man mit dem Florett fechten. Das ist ja nun so eine pieksige Waffe, wenn ich es mal so blöd sagen darf. Nur in der Schulpolitik, da geht es mit Knüppel und Atombombe gleich zur Sache. Und das zeigt schon, das ist so ein Politikfeld, wo alle enorm aufgeregt sind, schnell wütend, sehr viele festgelegt in bestimmten Gräben liegen. Und das habe ich nicht so als, das war nicht so meine Art, sage ich mal ganz vorsichtig, sondern ich wollte eigentlich eher in der Sache fachlich arbeiten. Und da fand ich, dass die manchmal sehr ideologisierte Schulpolitik nicht der richtige Bereich sei.
Woraufhin Sie einfach gesagt haben, dann muss ich die Schulpolitik wohl ein bisschen umbauen, damit sie rabegerechter
Also
wird.
Einfach ist es natürlich auch nicht. Ich war ein bisschen mucksch, als mir die Fraktionsspitze sagte, ich werde kein Umweltpolitiker, das sei alles vergeben. Aber ich bin neu ins Parlament gekommen und dann weiß man, da sitzt man in der Regel in den letzten Bänken. Da kann man zwar Wünsche äußern, aber die meisten werden erstmal nicht erfüllt.
Woher, also wenn man jetzt zurückschaut aufs Jahr 2011, als Sie dann eingestiegen sind als Senator, wenn man das zurückschaut, dann denkt man, ja, das war ja relativ geradlinig, was der Thies Rabe sich dann vorgenommen hat. Man kann so Stichworte einwerfen wie datenbasierte Schulentwicklung. Man kann Stichworte einwerfen wie langfristig Schulen sich entwickeln lassen. Werden wir gleich auf mehrere noch kommen. Was ich sagen möchte ist, das wirkt dann so, als ob da eine klare Linie drin gewesen wäre von Anfang an. Wann wussten Sie denn, was für eine Schulpolitik, was für eine Bildungspolitik Sie machen wollen?
Also es ist nicht ganz so, dass ich schon bei der Ernennung zum Senator einen klaren Plan hatte, der bis heute einer großen Agenda folgt, sondern man muss auch als Politiker reifen, man muss sich schlau machen, man diskutiert mit vielen Menschen, die man vorher nicht kannte und entwickelt so dann auch Schritt für Schritt Positionen, die dann die spätere Tätigkeit prägen. Und ich hatte am Anfang zwar eine innere Haltung, die habe ich bis heute auch nicht abgelegt, aber viele dieser einzelnen Punkte, die hatte ich damals in der Genauigkeit, wie ich es am Ende hatte, noch nicht im Blick.
Was ist denn die innere Haltung, die Sie damals hatten und bis heute nicht abgelegt hatten? Welche Haltung ist das?
Ja, die Haltung war unter anderem, dass man in der Schule richtig was lernen soll. Das klingt jetzt völlig banal, ist es aber dann doch nicht so ganz. Wenn man hört, was alles über gute und gelingende Schule erzählt wird, wo dann doch immer mehr Tendenzen hineinkommen, dass dort auch spielerisch dies und das gemacht wird und man auch gerne in der Natur herumstreifen kann, was durchaus Sinn macht. Aber dass das Lernen, die persönliche Weiterentwicklung und zwar Entwicklung, und zwar auch im Rahmen von Dingen, die man wissen muss, Kombinatorik, logisches Denken, Sprachvermögen, das war für mich immer sehr, sehr wichtig. Das gilt insbesondere für solche Basics wie lesen können und schreiben können, Rechtschreibung beherrschen, die Mathematik in ihrer Vielfalt sicher beherrschen. Das war mir von Anfang an wichtig. Und ich war immer skeptisch gegenüber den vielen, vielen Vorschlägen, die man so in der Schulpolitik von außen bekommt, wo man immer den Eindruck hat, das mag ja auch alles schön und gut sein, aber vor allem sollen die Kinder was lernen. Also ich hatte mal gelästert, dass ich in 13 Jahren bestimmt 300, 400, 500 Vorschläge bekommen habe von Verbänden und Interessengemeinschaften, was man besser machen kann. Da war alles Mögliche dabei. Da war dabei, dass jedes Kind jeden Tag einen Apfel essen soll, dass das Schulfach Gesundheit eingeführt wird, dass die Digitalisierung ausgebaut wird. Und dass wir Unisex-Toiletten machen und so weiter und so weiter. Ich habe wirklich nie gehört, außer von unserer Ehrenbürgerin, der Kinderbuchautorin Kirsten Boje. Ich habe sonst nie gehört, dass irgendeine Interessengruppe gesagt hätte, ich will, dass die Kinder besser lesen lernen. Da war ich persönlich von Anfang an sehr klar und habe diese Dinge für sehr ernst gehalten und auch sehr wichtig genommen.
Könnte man sagen, all das, was Sie da gerade beschrieben haben, oder wovon Sie sich auch abgegrenzt haben, könnte man sagen, war ein Stück weit auch SPD-Bildungspolitik der 80er, 90er und Nullerjahre. Fair, das zu sagen von mir?
Jein, denn es wird nicht ganz gerecht den vielen Facetten, die die SPD-Bildungspolitik getragen hat. Das gehörte auch dazu und es waren nicht immer vernünftige Dinge. Das ist einerseits richtig, aber nur, wenn man andererseits auch sieht, dass die SPD-Bildungspolitik durchaus zu einem enormen Aufschwung der Bildung geführt hat, wenn es darum ging, Menschen Chancen zu eröffnen, Als ich zur Schule ging, da machten 10, 15% das Abitur. Das hat sich ja ganz deutlich geändert. Die Möglichkeiten sind deutlich ausgeweitet worden, verbessert worden. Die Studienstufenregelung in der Oberstufe zum Beispiel, aber vieles andere auch. Insofern wäre das ein bisschen zu einseitig, wenn man nur diese Facette der SPD-Bildungspolitik in den Blick nimmt. Aber sie gab es auch, das stimmt.
Ist es vielleicht ein Missverständnis, dem viele aufliegen, dass eine Bildungspolitik, die nicht auf harte Kompetenzen setzt, eine besonders sozial faire sei? Ist es vielleicht genau umgekehrt, dass es eine sozial faire Bildungspolitik ist, die genau auf harte Kompetenzen pocht? War das vielleicht ein Missverständnis, was es lange gab?
In der Tat habe ich in vielen politischen Kreisen gehört, dass einzelne Kinder aufgrund ihres Elternhauses ja nicht so gut lernen können und deshalb doch eine Antwort sein müsse, dass man das Lernniveau etwas absenkt, um auch ihnen Chancen zu geben. Das halte ich für grundfalsch. Ich glaube im Gegenteil, dass man Kindern einen großen Gefallen tut, wenn man in der Schule durchaus auf Leistung setzt. Ich weiß, dass ich damit auch in der SPD, aber eher seltener, anecke. Bei anderen Parteien ecke ich damit stärker an. Ich hatte mal gesagt, Leistung macht glücklich. Und ich glaube, das stimmt wirklich. Und wir wissen heute, und das freut mich auch, dass ich da im Nachhinein recht bekommen habe, dass viele Wissenschaftler erfolgreichen Unterricht gerade daran erkennen, dass dieser Unterricht eben nicht unterfordert, nicht langweilig ist, sondern durchaus eine starke Anforderung bedeutet. Die Wissenschaftler sprechen von der sogenannten kognitiven Herausforderung, die ganz entscheidend ist für bessere Bildung. Und wir haben es auch in Hamburg festgestellt. Ich habe, um die Schulen in den sozialen Brennpunkten zu unterstützen, unter anderem eine Maßnahme auf den Weg gebracht, dass mit die besten Hamburger Lehrkräfte als Beraterinnen und Berater durch diese Brennpunktschulen gehen und dort die Lehrerinnen und Lehrer beraten und coachen. Und ich hatte mit den Coaches anschließend Gespräche und gefragt, was habt ihr eigentlich als Problem im Unterricht in diesen Klassen besonders kennengelernt? Und ich hatte jetzt gedacht, die reden über Disziplinprobleme oder sonst was. Und die sagten einhellig, ein zentrales Problem ist die Unterforderung der Kinder durch falsch verstandene Empathie. Das muss man vielleicht erklären. Es geht ja nicht um Kinder, die in einem Einfamilienhaus mit großem Garten und Mutter und Vater und so weiter groß werden, sondern wo es häufig Kinder in sozial extrem schwieriger Lage gibt, in beengtesten Wohnsituationen, zwei, drei Kinder im Kinderzimmer und vieles mehr. Und da kann man Lehrer verstehen, dass sie diesen Kindern nicht so viel zumuten mögen, weil sie Rücksicht nehmen wollen auf ihre Situation. Aber gerade das, sagten selbst unsere guten Lehrkräfte, hat sich für den Unterricht als fatal herausgestellt. Man muss hohe Forderungen haben. Natürlich nicht böse. Man muss das auch motivieren. Man muss sagen, ich glaube an dich, du kannst das, ich helfe dir. Aber bitte nicht zu wenig abfordern. Dann bleibt jedes Kind auf der Stufe stecken, die es sowieso hat und entwickelt sich nicht weiter.
Jetzt haben wir ein bisschen über Ihre Grundüberzeugungen gesprochen, auch darüber, woran Sie vielleicht Ihre Bildungspolitik ausgerichtet haben. Nennen Sie doch mal aus Ihrer Sicht vielleicht ein paar ganz besonders wichtige Weichenstellungen in den vergangenen, ja, 11, 13 Jahren, wo Sie sagen, da bin ich stolz drauf. Und wenn man fragt, was macht den Erfolg Hamburgs aus? Hamburg hat sich in diesen vergangenen Jahren ja deutlich hochgearbeitet in den nationalen Vergleichsstudien, wenn wir uns anschauen. Also, was waren so wichtige Weichenstellungen aus Ihrem Grund, aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen, da bin ich stolz drauf? Das war auf jeden Fall etwas, da stehe ich für.
Stolz ist für Politikerinnen und Politiker immer ein ganz schwieriges Wort. Aber im Großen und Ganzen ist es ja richtig, wir waren früher im letzten Drittel der 16 Bundesländer von der Leistung und sind jetzt im ersten Drittel. Das ist schon ein gewaltiger Aufstieg, den es, glaube ich, so bei keinem anderen Bundesland gegeben hat.
Erst recht nicht bei einem Stadtstaat.
Und ich glaube schon, in der Tat, ja, ich glaube schon, dass das natürlich auch mit der Politik der letzten 13 Jahre zu tun hat. Es fällt mir ein bisschen schwer, das zu beantworten. Ich habe noch mal versucht, mit meinen früheren Kollegen drüber zu sprechen. Insgesamt sollen in meiner Amtszeit 141 Schulreformen durchgeführt worden sein. Welche war es denn jetzt, auf die man sich besonders zurücklehnen könnte? Das ist schwer zu beantworten. Darunter waren Schulreformen, die man nur in Hamburg kennt, die mir aber sehr ans Herz gewachsen sind. Zum Beispiel die Idee, dass angesichts der Vielfalt der Kulturen in Hamburg wir als einziges Bundesland einen Religionsunterricht für alle Religionsgemeinschaften erteilen. Und die Religionsgemeinschaften, die das mitbestimmen dürfen, haben auch alle mitgemacht, sodass bei uns die Kinder eben nicht dienstags in der zweiten Stunde sich trennen und die einen gehen in den katholischen, die anderen in den evangelischen, die dritten in den sunnitischen und die vierten in den alevitischen Religionsunterricht, sondern die bleiben alle zusammen. Öffentlich nicht, sage ich mal, außerhalb Hamburgs jetzt nicht das bekannteste. Trotzdem war es etwas, was nicht einfach war und mir sehr ans Herz gewachsen war. Aber ich glaube, im Nachhinein hat besonders geholfen, zwei, drei Trends, die bestimmt 100 Schulreformen prägen. Der erste Trend: Schülerinnen und Schüler, die es in der Schule schwer haben, werden gezielt und besser gefördert. Wir haben eine Vielzahl von solchen Förderungsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Lernen in den Ferien, zusätzliche Förderstunden am Nachmittag, kostenlosen Nachhilfeunterricht am Nachmittag und so weiter und so weiter. Das alles hat sicherlich dazu beigetragen, dass unsere Schülerinnen und Schüler hier nicht ganz so stark an Lernleistung verloren haben, wie das in den letzten Jahren in Deutschland der Fall war. Ein zweiter Punkt war mir auch immer sehr wichtig. Ich habe ja selber als Schüler die Erfahrung gemacht, dass man bei dem einen Lehrer viel lernt und bei dem anderen wenig. Beide Unterrichtsstunden sind 45 Minuten lang, beide sind gleich teuer für den Staat, beide haben bestimmte ähnliche Strukturen und dennoch gelingt es der einen oder anderen Lehrkraft wesentlich besser zu sein und die Schüler besser zu erreichen und tatsächlich voranzubringen. Wie kann man das schaffen, dass sich eine Schule darüber Gedanken macht, besser zu werden? In den Ministerien gibt es dafür lauter Planer, aber ehrlicherweise nützt das nichts. Das sind vielleicht 100 Leute, aber wir haben 30.000 Pädagogen allein in Hamburg an den Schulen. Die muss man erreichen und gemeinsam mit ihnen eine Bewegung in Gang setzen. Das haben wir gemacht durch viele, viele Anstöße von außen. Schulinspektionen zum Beispiel, wo die Ergebnisse dann besprochen worden sind. Oder auch diese berühmten Lernstandserhebungen. Man könnte beinahe sagen, in Hamburg ist PISA Routine. Er wird jede zweite Klasse jedes Jahr getestet und die Lehrer kriegen die Rückmeldung und können dann sehen, wie gut sie auch selber Unterricht gemacht haben. Solche Anstöße von außen haben erheblich dazu beigetragen, dass in den Hamburger Schulen die Lehrerinnen und Lehrer von selber darauf auch achten, besser zu werden und ihre Leistung und auch den Unterricht so zu verbessern, dass das am Ende doch für alle gut wird. Und ein letzter Punkt sei auch genannt, der hat mich allerdings ein bisschen Ärger auch gekostet. Ich war von Anfang an der Meinung, diese Grundlagen, lesen und schreiben können, zuhören und verstehen, aber auch die Grundlagen der Mathematik, ob es jetzt geometrische Formen sind oder einfach nur das normale Rechnen, das ist besonders wichtig. Es ist auch deshalb wichtig übrigens, weil die PISA-Studie es genauso sieht. Die testen ja nur das. Und die Konzentration auf diese Basiskompetenzen bedeutete dann, dass sich die Schulbehörde Hamburgs unter meiner Führung erstmals auch in das Unterrichtsgeschehen regelrecht eingemischt hat und den Lehrkräften gesagt hat, also nach dieser Methode, das wird nichts mit dem Lernen. Lass das mal lieber bleiben. Mach es mal besser nach dieser Methode, die ist deutlich erfolgreicher. Das war bis dahin ein Tabu, hat auch nicht nur zu vielen Freunden geführt, aber ich glaube, es war richtig, sich auf diese Grundkompetenzen stärker zu konzentrieren als vorher.
Und trotzdem hat man nicht den Eindruck, dass dauerhaft die Lehrerinnen und Lehrer in Hamburg auf die Barrikaden gegangen sind, immer mal wieder. Aber wie haben Sie sie denn beruhigt gekriegt?
Naja, also im Nachhinein klingt alles so harmonisch, wenn man da in dem Geschehen drinsteckt. Ich habe das ja gemerkt, wenn ich hier mal im Freundeskreis mich unterhalten habe, über welche Konflikte die normalen Bürgerinnen und Bürger schon schlaflose Nächte bekommen. Ich sage Ihnen mal ehrlich, davon hatte ich schon montags von vormittags bis mittags so viele wie andere in 2 Monaten. Das ist nicht ganz so einfach gewesen, dass wir natürlich es weitgehend hingekriegt haben, macht im Nachhinein deutlich, dass es klappt. Aber Ich erinnere mich noch gut beim Thema Rechtschreibung. Da kriegte ich einen wütenden Brief von den Professoren der Universität, unterschrieben auch von Lehrerverbänden mit der Überschrift: Diktat kommt von Diktatur. Und gleichzeitig wollte man mir erzählen, dass Rechtschreibung gar nicht wichtig ist und es ja Korrekturprogramme in Word gibt und so weiter. Da war richtig was los und nicht nur dort. Gelungen ist es trotzdem, weil ich eine großartige Schulbehörde hatte, die auch ein bisschen politisches Fingerspitzengefühl hatte. Wenn zum Beispiel unsere Schulinspektion wie eine feindliche Armee in die Schulen einmarschiert wäre und hätte da alle zum Appell antreten lassen, dann hätte das nie geklappt. Das ist doch völlig klar. Gegen die große Kraft von 30.000 aufgeregten Pädagogen kommt kein Schulsenator, kein Kultusminister gegen an. Und ich habe ja nur 30.000. Wir sind das viertkleinste Bundesland. Andere haben ja noch viel, viel mehr. Und deswegen kommt es auch darauf an, zu erklären, zu überzeugen, zu argumentieren, mitzunehmen und auch darzustellen, dass das hilft und vielleicht sogar die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen erleichtert. Und das ist nicht nur mir alleine gelungen. Hier war ich persönlich manchmal sogar eher weniger hilfreich, weil ich zu klaren Worten neige. Aber das hat unsere Verwaltung, das haben alle Mitstreiterinnen und Mitstreiter unseres Ministeriums, in Hamburg reden wir ja nicht vom Ministerium, sondern von der Behörde, mit sehr viel Fingerspitzengefühl gemacht. Und das hat am Ende geholfen. Vielleicht ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel jedes Jahr über 100.000 Hamburger Schüler einen PISA-Test machen lassen, dann scheitert das in vielen anderen Bundesländern schon daran, dass die Lehrer einfach keine Lust haben, diese ganzen Korrekturen zu machen. Und ein bisschen kann ich sie verstehen. Ich war ja auch mal Lehrer. Und deswegen haben wir gesagt, na gut, dann werden wir eben Studierende anheuern, die machen das, die werten diese ganzen Tests aus. Und dann präsentieren wir das den Lehrern auch auf dem Tablett so gut verständlich, dass sie etwas damit anfangen können. Wir bieten dann Schulungs- und Verbesserungsmaßnahmen an. Dieser Service, der hat, glaube ich, sehr geholfen.
Apropos Konflikt, aus meiner Beobachtung, ich habe Sie ja auch über viele Jahre beobachtet, gab es schon einen Zeitraum, der Sie besonders gefordert hat, wo man auch gemerkt hat, dass das Ihnen nahegegangen ist, wenn wir über die Corona-Zeit sprechen. In der Zeit war es tatsächlich so, würde ich sagen, dass auch einem Thies Rabe der Anteil an Konflikten sehr hoch wurde und auch die Schärfe an Konflikten sehr hoch wurde. Vielleicht möchten Sie was dazu sagen, wie Sie diese Zeit erlebt haben in der Auseinandersetzung, auch in den Angriffen, die es gegeben hat.
Ja, die Corona-Zeit war für die Kultusminister eine extrem schwierige Zeit, weil natürlich gute Ministerinnen und Minister schon ahnten, was daraus wird, wenn die Kinder 9 Monate lang nicht die Schule besuchen dürfen. So lange war es tatsächlich unterm Strich verteilt auf mehrere Sequenzen, wo die Kinder nicht in die Schule durften. Und das war jedem bildungsnahen Menschen eigentlich klar, was das anrichtet. Zumal wir ja immer mehr Kinder haben, die zu Hause schlecht lernen können. Als ich vorhin sagte, dass es in Hamburg durchaus Kinder gibt, die zu zweit und zu dritt im Kinderzimmer wohnen, das ist wirklich keine Ausnahme. Man muss sich hier die Wohnverhältnisse mal angucken. Da gibt es sicherlich auch viele Kinder, die haben 2 Kinderzimmer, aber es gibt mindestens genauso viele, die gar keins haben. Auf Wahlkampfbesuch habe ich immer an Türen geklingelt, wurde dann häufig erkannt und auch eingebeten. Ich habe hier in Bergedorf eine ganze Reihe von Wohnungen abgeklappert. Die waren alle 50 Quadratmeter groß. Eigentlich war in jeder Wohnung 2 Erziehungsberechtigte und ein Kind. Wo fragt man sich da? Und in 2 Wohnungen hatte ich sogar 2 Kinder angetroffen. Also die hatten keinen Schreibtisch, keinen Nix. Jeder wusste das, jeder ahnte das. Was uns Kultusminister so aufgewühlt hat, war, dass wir in Wahrheit allein auf weiter Flur waren. Es gab ein paar freundliche Kinder- und Jugendärzte, die uns zur Seite gesprungen sind und gesagt haben, seid doch mal ein bisschen vorsichtiger und milder mit den Schulschließungen. Aber das waren nur sehr, sehr wenige. Gerade die Bildungsszene ist mit fliegenden Fahnen in das Lager der Schulschließer gewechselt. Ob es die Lehrerverbände waren, die Elternkammern und Schülerkammern und Lehrerkammern und was wir da alles für Gremien haben, das war schon wirklich erstaunlich und hat enorm an die Nerven gezehrt, weil man sich plötzlich völlig, wie es klingt zwar ein bisschen blöd, aber völlig alleingelassen fühlte in einer zudem doch sehr, sehr aufgeregten, wenn nicht sogar manchmal hysterischen Medienszene, die uns Kultusministern sofort, wenn wir die Schulen auch nur einen Tag länger offen hatten als das Nachbarbundesland, daraus eine schlimme Geschichte gedreht haben. Bei meiner Verabschiedung hat eine meiner Amtskolleginnen, Stefanie Hubig, eine Rede gehalten und gesagt, damals kamen wir uns vor, als ob wir eine Art Selbsthilfegruppe eröffnet hätten. Die KMK war nicht mehr KMK, sondern die Selbsthilfegruppe der schultrauernden Kultusminister. Ein bisschen ist da Wahrheit dabei gewesen. Das hat an unseren Nerven schon gezehrt. Und wenn jetzt alle so aufgeregt sind, dass die Kinder nicht mehr so viel gelernt haben, und ich gerade in vielen Medien sehe, wie kann das sein? Das ist ja unglaublich. Dann denke ich immer, meine Güte, ihr wart doch dabei. Ihr habt möglicherweise sogar ein bisschen dazu beigetragen mit vielen anderen, dass in Deutschland die Schulen viel stärker geschlossen waren als in Schweden oder Frankreich oder Spanien oder Holland. Ja, das muss doch Auswirkungen haben. Und jetzt so zu tun, als ob da die Kultusminister die Schuld haben, dass die Kinder nicht mehr lesen können, finde ich schon ein bisschen absonderlich.
Ich kann das nur insofern bestätigen, dass ich auf der journalistischen Seite es ja ganz ähnlich erlebt habe. Ich habe damals auch sehr stark die Schulschließungen hinterfragt und habe sehr stark auch die KMK begleitet und ich sage auch mal an manchen Stellen ermutigt, genau das zu tun, was sie dann auch tat. Aber es gab viel Gegenwind, muss man sagen. Und vor allem, was einem dann zugesetzt hat, was mir auch zugesetzt hat, waren dann oft die moralisierenden Vorwürfe, die dann kamen, als ob man es eben nicht gut mit den Kindern meine, als ob man es nur mit der Wirtschaft gut meine und so weiter. Sie kennen das alles. Das geht einem dann schon nahe, oder?
Ja, richtig. Und vor allem, wenn man natürlich auch Verantwortung trägt, ich in Hamburg für eine Viertelmillion Schüler, 30.000 Lehrerinnen und Lehrer, und die dann natürlich alle auch aufgeregt sind und Angst haben vor den Auswirkungen der Krankheit und so weiter und so weiter, dann ist das schon eine sehr belastende Situation. Und wie gesagt, die Quittung haben wir ja bekommen. Also die PISA-Studie sagt, wir haben 9 Monate Lernrückstand. Und natürlich sagen alle Studien, das hat was mit der Corona-Pandemie zu tun. Und ich sage dann auch, ja, wenn man 9 Monate die Kinder nicht in die Schule lässt, muss man sich über 9 Monate Lernrückstand nicht unbedingt wundern. Das ist zwar nicht der einzige Grund, aber ein entscheidender Grund gewesen.
Wobei ich sagen würde, ich habe damals auch davor gewarnt, gleichzeitig würde ich jetzt davor warnen, die Kultusminister damit durchkommen zu lassen, dass sie jetzt sagen, ja, das liegt an Corona. Ich habe damals auch gesagt, passt auf, das wird sich bemerkbar machen. Gleichzeitig ist natürlich auch ein gefährliches Argument jetzt für die gegenwärtige bildungspolitische Diskussion, weil man fairerweise sagen muss, Corona hat einfach auch viele Entwicklungen verstärkt, die wir ohnehin hatten.
Ja, aber ich möchte Ihnen da doch ein Stück weit insofern widersprechen, weil in den Bildungsstudien wie zum Beispiel PISA, aber auch der IGLU-Studie oder den IQB-Studien auf zwei Entwicklungen verwiesen wird, die nichts mit Kultusministern, nichts mit Lehrern und nichts mit Schulpolitik zu tun haben. Das eine ist Corona, wir haben darüber gesprochen. Das andere ist, dass sich die soziale Zusammensetzung der Schülerschaft deutlich verändert hat. Wir haben heute viel, viel mehr Kinder aus bildungsfernen Familien, die zu Hause weniger Lernanregungen bekommen und es in der Schule deshalb viel schwerer haben. 30% der Hamburger Schüler sprechen zu Hause kein Deutsch. Das ist ein Wert, der ganz ungewöhnlich ist. Viele Kinder wohnen oder leben in Familien, in denen kaum gelesen wird. Ich glaube, in der einen Studie stand, dass wir 40% der Familien, in denen es Kinder gibt, haben weniger als 20 Bücher im Schrank. Und dabei, glaube ich, wird alles Mögliche mitgezählt. Das zeigt schon, hier ist eine deutliche Veränderung. Früher waren das viel weniger. Und die Schulen selber sind nicht in dem Maße besser geworden, wie sich die Ausgangsbedingungen für Schule, insbesondere in den Familien, verschlechtert haben. Durchaus kann man sagen, aus vielen Parametern auch ableiten, dass Schule sogar besser geworden ist. Alleine die Kostensteigerung ist enorm. In den letzten 10 Jahren sind für die Bildung in den Schulen, Statistisches Bundesamt hat gerade wieder eine Statistik dazu veröffentlicht, die Bildungsausgaben um über 50% gesteigert worden. Gut, da ist ein Anteil der Inflation mit dabei, aber die war in dem Zeitraum in der Summe über den gesamten Zeitraum nicht mal 20%. Wir haben also deutlich die Bildung verbessert, aber es reicht nicht aus, um diesen dramatischen Wandel der Schülerschaft auszugleichen. Und insofern ist es jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, daran sind die Kultusminister schuld. Sicherlich müssen die Kultusminister jetzt Wege finden, wie man die Schulen so verbessert, dass sie mit diesen schwierigeren Ausgangslagen gut klarkommen. Und an der Stelle haben Kultusministerinnen und Kultusminister eine Aufgabe. Aber manchmal wird in der öffentlichen Diskussion so getan, als hätten die Kultusminister die Schulen sogar verschlechtert. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, die Ausgangslage ist erheblich schwieriger geworden. Übrigens nicht nur in Deutschland. Denn wir sehen ja, ich glaube, in Norwegen, in Finnland, in Schweden, aber auch in Frankreich, überall sind die Leistungen der Schülerinnen und Schüler dramatisch eingebrochen. In einigen westeuropäischen Ländern sogar noch stärker als in Deutschland. Und insofern ist es ein bisschen schwierig, hier Schuld zuzuweisen. Richtig ist allerdings, dass die Kultusminister jetzt Wege finden müssen, um die richtigen Antworten zu geben auf diese außerschulische Entwicklung.
Dass die Kultusminister verantwortlich dafür sind, dass die Schulen sich in den vergangenen 10, 15 Jahren oder sagen wir, die Bildungsleistungen, die Schülerleistungen sich in den letzten 10, 15 Jahren nicht mehr durchgängig verbessert, sondern eben auch verschlechtert haben, das würden Sie von mir nicht hören. Gleichwohl würde ich schon sagen, dass viele der Herausforderungen, über die wir jetzt diskutieren, von Bildungsforschern, von Soziologen schon deutlich früher formuliert worden sind, auch davor gewarnt worden ist, als sie dann im bildungspolitischen Mainstream angekommen sind. Auch würde ich sagen, ja, die Bildungsausgaben sind gestiegen, sie sind aber nicht überproportional zum Wachstum des Bruttoinlandsprodukts gestiegen. Auch das ist eine Frage. Natürlich ist mehr Geld ausgegeben worden, aber was uns nicht gelungen ist in der Bildungspolitik, da würde ich ruhig auch die Bildungsjournalisten mit reinnehmen, ja, was uns nicht gelungen ist, ist das zu erreichen, dass die Gesellschaft einen größeren Teil ihres Wohlstands für Bildung ausgibt als vor 10, 15 Jahren.
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Es ist richtig, dass auch Deutschland reicher geworden ist und deshalb die Aufteilung auf die verschiedenen Ressorts der Politik vielleicht nicht verschoben worden ist. Aber immerhin, dieser Reichtum, der sich dort entwickelt hat, der wurde auch proportional umgesetzt in bessere Schulen. Ich meine, dass wir vor 10, 11 Jahren noch 6.000 Euro pro Schüler ausgegeben haben. Laut Statistischem Bundesamt, jetzt liegen wir bei über 9.000 Euro. Das ist schon gewaltig viel mehr. Und da kann man jetzt sagen, ja, aber die Kita-Szene hat auch mehr Geld gekriegt. Das stimmt. Trotzdem muss das Geld auch erstmal erobert werden. Ich glaube, da ist schon eine ganze Menge passiert. Aber es reicht nicht aus, um die tatsächlich deutlich schwieriger gewordene Ausgangslage vieler Schülerinnen und Schüler wettzumachen. Und es gilt ja nicht nur darum, ihre wachsenden Lernprobleme wettzumachen, sondern im Gegenteil, die Gesellschaft stellt ja auch noch ständig höhere Anforderungen an Bildung, die es vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren, als ich zur Schule ging, noch gar nicht gab. Also Informatik und Digitalisierung muss man können. Und das Leben in einer kulturell, religiös, sozial extrem unterschiedlichen Gesellschaft muss man auch beherrschen. Man muss sich weiterhin, sage ich mal, auf gewisse gemeinsame Werte verständigen. Das sind Anforderungen an unsere Kinder, die sogar noch gewachsen sind, obwohl die Kinder selber in schwierigeren Verhältnissen als früher groß werden. Das ist keine leichte Aufgabe.
Ich würde gleich gerne noch zwei, drei Fragen tatsächlich zu den Herausforderungen stellen, die sich jetzt ergeben, bei denen Sie auch ganz gelassen natürlich die auch anderen auftragen können, jetzt wo Sie selber nicht mehr in Verantwortung sind. Aber vielleicht noch einmal selbstkritisch gefragt, was ist Ihnen nicht gelungen? Wo sagen Sie, da ist was offen geblieben, da hätte ich gern mehr erreicht?
Ich glaube, dass ich am Anfang auch Zeit brauchte, um die Lage richtig zu analysieren und zu durchdringen und zu verstehen. Sie hatten eben selbst gesagt, dass sich die Ausgangslagen in der Tat erschwert hätten. Ich erinnerte gleich am Anfang meiner Zeit ein Gespräch mit Professor Jürgen Baumert, langjähriger PISA-Koordinator in Deutschland, der aufgrund einer Studie in Stuttgart sagte, Ihr Kultusminister könnt froh sein, wenn ihr den Bildungsstandard haltet. Angesichts der Veränderung der Schülerschaft erwarte ich kaum noch, dass man das noch besser machen kann. Und ich glaube, wenn man schon von Anfang an hier mehr Klarheit gehabt hätte, dann wären wir auch in Hamburg noch ein gehöriges Schritt vorangekommen. Insofern, da ist auch nicht alles richtig gelaufen, das ist völlig richtig, aber ich hatte umgekehrt auch viel Glück. Ich hatte immer sehr freundliche Bürgermeister, also unser Ministerpräsident, das war einmal Olaf Scholz, jetzt Peter Tschentscher, und auch sehr freundliche Finanzsenatoren. Das war früher Peter Tschentscher, der heutige Bürgermeister, und jetzt Andreas Dressel, unser Finanzsenator. Und ich habe schon ordentlich Geld bekommen. Also in Hamburg sind wir nicht nur von 6 auf 9.000, sondern von 7 auf 13.000 Euro pro Schüler im Jahr gewachsen. Unser Bildungsetat hat sich fast verdoppelt. Das war schon ganz okay.
Wenn wir jetzt in die Zukunft ein bisschen blicken, im Augenblick sprechen viele, manchmal auch sehr schnell, von einer bundesweiten großen Bildungskrise, in der wir uns befinden. Ist das angemessen?
Jein. Also es ist insofern angemessen, weil wir in der Tat erhebliche Rückgänge bei den schulischen Leistungen haben. Es ist deshalb nicht angemessen, weil es sich dabei um ein Phänomen in ganz Westeuropa handelt und weil es weniger zunächst mit Veränderungen im Schulsystem zu tun hat, sondern mit äußeren Veränderungen. Und insofern sind die Schulen nicht die Ursache dieser Probleme, aber die Schulen müssen diese Probleme lösen. Es ist auch deshalb ein bisschen schwierig, von einer solchen gewaltigen Bildungskrise zu sprechen, weil eine solche Formulierung immer bedeutet, dass die Hoffnung geweckt wird, jetzt müsse alles, aber auch alles anders gemacht werden. Das halte ich für einen furchtbaren Irrtum. Das würde im Großen und Ganzen die Sache eher erschweren, denn die Schule ist ein riesiges System. Und dieses riesige System, in dem sich, ich glaube, in Deutschland 10 Millionen Schüler, 1 Million Beschäftigte an den Schulen und vermutlich 15 Millionen Eltern, das ist ein Drittel der Bevölkerung, die damit zu tun haben, die da unmittelbar davon betroffen sind. So ein System, das kann man nicht durch den Reset-Knopf mal eben anhalten und anders machen. Das kann man auch nicht umkrempeln oder alles auf den Prüfstand stellen. Das ist ein Motor, der jeden Tag auf Hochtouren läuft, weil wir jedes Jahr 600.000 Schulabgänger haben, die um ihr Leben zittern in den Abschlussprüfungen. 600.000 neue Schulanfänger, die eingeschult werden müssen und große Sorgen haben. Und Millionen von Klausuren und Unterrichtsstunden und ich weiß nicht was alles. Das ist ein System, das sehr störempfindlich ist, das zudem aufgrund seiner Größe auch gar nicht so einfach zu steuern ist. Hier ist eigentlich das richtige Rezept: Evolution statt Revolution. Und dieses Reden der Bildungskrise führt immer dazu in der Öffentlichkeit, dass alle sagen, jetzt muss alles anders werden. Ich glaube, das ist der beste Weg, um das Schulsystem ins Chaos zu führen. Viel schlauer wäre es, einzelne Stellschrauben zu identifizieren, zum Beispiel mehr Unterrichtsstunden. Das ist ganz logisch, dass das was können bringen würde. Besserer Unterricht, mehr Konzentration auf die Kernfächer. Solche Dinge, die im Schulsystem gut unterzubringen sind, die klappen und funktionieren, die sind jetzt wichtig. Und das Reden von der großen Bildungskrise ist meist der Anfang von einer weiteren Diskussion, die lautet, jetzt muss alles anders werden. Und an der Stelle, glaube ich, führt das alles dann auf einen Holzweg. Das wird niemandem helfen können.
In gewisser Weise kommt dieses Gefühl der großen Bildungskrise auch erst auf, scheint mir in den Debatten, seit auch Gymnasien stärker betroffen waren von Lehrkräftemangel. Mein Eindruck ist, dass in dem Augenblick, wo das, was man gerne Bildungsbürgertum nennt, merkt, dass mehr Stunden ausfallen, dass es enger wird in den Schulen, transportiert sich dieses Krisengefühl, während in all den Jahren vorher, als durchaus Bildungsforscher gesagt haben, es wird schwierig, das noch gar nicht so angekommen ist. Ist es manchmal so, dass unsere Bildungsdebatte durch die Privilegierteren geprägt wird, auch das Gefühl von Krise von denen geprägt wird?
Also erstmal ist es so, dass Bildungsdebatten die Schulpolitik natürlich beeinflussen. Und wenn man jetzt sagt, man hätte doch schon vor 10 Jahren alles umkrempeln müssen oder dies und das verbessern müssen, dann kann man nur sagen, ja, so mag man denken, wenn man am grünen Tisch die Lage betrachtet. Und aus der Perspektive der späteren Spätgeborenen hat früher jeder was falsch gemacht. Aber Veränderungen in der Politik brauchen auch einen Resonanzkörper. Sie brauchen Akzeptanz. Und die Akzeptanz kann man sich nicht wünschen, sondern man muss sie herstellen. Und sie wird meistens in solchen krisenhaften Diskussionen zumindest stärker erzeugt, als wenn alle mit dem Schulsystem weitgehend glücklich ist. Und wenn da einer dann kommt und sagt, ich weiß, dass wir in 12 Jahren eine Krise haben, wenn wir dies oder das jetzt nicht ändern, dann zucken alle mit den Schultern und sagen, glauben wir aber nicht. Und insofern, wenn man jetzt heute sagt, man hätte damals früher anfangen können, dann ignoriert das ein bisschen, dass man als Schulpolitiker, als Bildungsminister nicht alleine handelt.
Und der Resonanzkörper ist das Bildungsbürgertum.
Ja, aber wenn man das Bildungsbürgertum genauer betrachtet, natürlich ist es schwierig, einfach so einen markigen Begriff zu setzen. Das ist ja keine feststehende Gruppe, aber man hat gewisse Vorstellungen, wer dazu zählen könnte. Und hier muss ich auch sagen, dass ich dort immer wieder auch auf Schwierigkeiten gestoßen bin, wenn es um sinnvolle Reformen ging, die gerade von jenen nicht unterstützt wurden, deren Kinder gut lernen können. Weil diese Menschen natürlich aus ihrer Perspektive diese Probleme auch gar nicht haben mit ihren Kindern. Das war in der Corona-Zeit, da ging das schon los. Es waren ja nicht alle, die die Schulschließung gefordert haben, aber es waren insbesondere diejenigen, die in der Bildungslandschaft das Sagen hatten. Und die haben auch in den Gesprächen mit den Kultusministern hinter verschlossenen Türen auch immer gesagt, wieso, meine Kinder lernen prima, ich verstehe gar nicht, was ihr da habt. Hier haben wir doch alles, Wireless LAN und die haben Computer und die haben Kinder- und Jugendzimmer. Meins hat sogar 2 und so weiter und so weiter. Ja, das ist ja richtig, aber das sind eben nicht alle Kinder. Und da merkte man schon, wie die eigene Wahrnehmung stark auch die politische Agenda bestimmt hat. Das gilt eben auch für diese Kernkompetenzen, also Lesen lernen. Heute wissen wir, dass Kinder am besten lesen lernen, wenn sie viel lesen. Ja, aber wenn man viel liest, dann kann man andere Dinge im Unterricht nicht mehr machen, die vielleicht den anderen Kindern gefallen hätten. Vielleicht diskutieren oder andere Dinge. Und man merkt in diesem Kampf um Unterrichtszeit auch, dass diejenigen, deren Kinder gut lesen können, auf andere Dinge Wert legen und auch sehr empfindlich sind, wenn man diese anderen Themen einschränkt zugunsten der Kernkompetenzen. Das sind an vielen, vielen Stellen wird das deutlich. Zuletzt auch übrigens an der Schulzeit. Also wenn wir sagen, dass zu Hause immer weniger gelernt wird in immer mehr Familien, dann muss die Schule mehr Zeit kriegen. Aber wir sehen an vielen Diskussionen, zuletzt auch an der G8, G9-Diskussion, dass mehr Zeit in der Schule keineswegs von allen Leuten beklatscht wird.
Oder Ganztag.
Im Gegenteil, viele sagen, nee, die Kinder sollen nachmittags zu Hause bleiben, so wie wir das früher doch auch hatten, das ging doch gut. Und dabei wird eben ausgeblendet, dass viele Kinder zu Hause möglicherweise nur noch vorm Computer sitzen oder andere Dinge machen, die mit Lernen wenig zu tun haben. Und diese Wahrnehmung, die aus bestimmten Milieus heraus, deren Kinder gut lernen, die Schule gar nicht so brauchen, weil zu Hause genügend Lernanregungen sind, diese Wahrnehmung hilft häufig nicht, die Schulen an wichtigen Stellen zu verbessern, weil viele sagen, nö, ich möchte, dass die Schule sozusagen als Ergänzung zum Lebens- und Lernprozess der Kinder fungiert, aber hier soll noch genügend Platz für anderes bleiben. Das würde ich vielleicht auch sagen, weil meine Kinder, die jetzt mittlerweile schon über 30 sind, zu Hause es auch sicherlich gut hatten. Aber es ist unangemessen, wenn wir die Zahl der Kinder insgesamt betrachten. Und da gibt es schon immer wieder Reibereien mit denjenigen, die aus einer Haltung eines Bildungsbürgertums heraus ausschließlich die Welt beurteilen.
Sie haben über viele Jahre als sogenannter A-Koordinator die Bildungspolitik der SPD-regierten Länder koordiniert. Haben Sie in der Zeit den Föderalismus, jetzt können wir die Corona-Krise, haben wir schon besprochen, aber grundsätzlich den Föderalismus als zukunftsfähig und als bereit in der Lage erlebt, mit Herausforderungen umzugehen? Ja, inwiefern? Nein, inwiefern?
Also, ich glaube, es gibt Dinge, über die Deutschland super gerne diskutiert, aber die Diskussion bringt in Wahrheit nichts, weil es nun mal so ist. Der Föderalismus gehört dazu. Wir können auch diskutieren, ob es nicht klüger wäre, ich will einfach mal die Absurdität dieser Diskussion aufspießen, ob es nicht klüger wäre, dass Deutschland umzieht und wir in einem ganz anderen Kontinent unser Land neu bauen. Da ist vielleicht wärmer, da braucht man nicht so viel Energie oder so weiter. Das sind aber alles Diskussionen, wo man sagt, das wird doch nie klappen. Das wissen doch alle Beteiligten. Der Föderalismus steht im Grundgesetz. Wenn man ihn ändern will, braucht man dafür Mehrheiten. Die Mehrheiten kriegt man nur mit einer Zweidrittelmehrheit, an der die Länder auch beteiligt sind. Das ist niemals möglich. Das zeigen alle Diskussionen der letzten 70 Jahre. Und deswegen darf man sich hier schon fragen, wohin führt es uns immer wieder, dieses Fass aufzumachen? Erst recht, wenn man doch weiß, immerhin kann jetzt jeder Minister handeln. In jedem Bundesland kann jemand sagen, ich finde, Lesen lernen muss besser werden und jetzt führen wir die neue Methode des chorischen Lesens ein oder wir machen nach dem Prinzip Bildung in Sprache und Schrift, abgekürzt BIS, alle Vorgaben, die setzen wir jetzt um. Der Föderalismus kann handeln, das ist durchaus möglich. Und deswegen sage ich ganz offen, ich verschwende ungern meine Zeit, und Politik sollte es auch nicht tun, indem sie sich stundenlang, wochenlang, jahrelang über Föderalismus heiß redet und doch am Ende weiß, da wird nichts geändert.
Was würden Sie denn ganz konkret aber an der Kultusministerkonferenz ändern? Vielleicht so gefragt. Also zwei, drei ganz konkrete Dinge, die man anders machen kann. Ich stimme Ihnen völlig zu. All diejenigen, die darüber sprechen, die KMK, den Föderalismus abzuschaffen, die können sich in Atem sparen. Aber ich glaube, wo man ihn sich nicht sparen muss, ist die Frage, was kann man denn ganz konkret besser oder anders machen?
Also man kann die Kultusministerkonferenz verbessern, das ist völlig richtig. Wir haben eine Vielzahl von Gremien, die man durchaus hinterfragen kann. Ich glaube, 170 Arbeitsgruppen gibt es da. Die meisten wissen gar nicht, was da eigentlich alles passiert. Man kann schneller werden in der Entscheidung und vieles mehr. Aber eins sollte man wissen, das alles wird nicht im geringsten helfen, den Schülerinnen und Schülern in Hamburg-Lurup das Lesen beizubringen. Das muss man woanders regeln. Und insofern haben wir sicherlich viele Baustellen, über die wir uns beugen können. Aber klug wäre eine Politik, die sich auf das konzentriert, was jetzt zunächst einmal den Kindern am meisten nützt. Und eine solche Umstrukturierung von Gremien hat meistens erst nach langer, langer Zeit Erfolg und dann auch nur, sage ich mal, verhaltenen Erfolg. Denn das, was viele von der Kultusministerkonferenz erwarten, ist, wenn ich es richtig verstehe, dass die Kultusministerkonferenz die Weisung gibt, jetzt müssen alle dies und das machen. Das wird die Kultusministerkonferenz sowieso nicht machen, nicht mal machen können, weil sie gar nicht von der Verfassung her die Kraft dazu hat. Und deswegen ist das ein Irrweg zu glauben, in die heutigen Probleme kriegen wir in den Griff, wenn wir die Kultusministerkonferenz ändern. Jeder Minister kann in seinem Land morgen anfangen, etwas zu tun. Und ich habe ein gutes Gefühl, weil meine Kollegen, weil ich die gut kenne und weiß, dass die das gerne möchten. Aber wenn man erst mal wartet, bis sich die Kultusministerkonferenz entwickelt hat, dann sage ich ehrlich, das ist, glaube ich, nicht so sehr prägend für die Schülerfähigkeiten in den einzelnen Bundesländern.
Ist es genauso ein Irrweg, wenn jetzt eine Bundesbildungsministerin sagt, sie möchte für den Bund mehr Aufgaben haben, wenn sie sagt, eine klare Aufgabenteilung sei sinnvoll, hat sie gerade in der Rheinischen Post gesagt, Bettina Stark-Watzinger, bei der der Bund für übergreifende Themen wie die Digitalisierung zuständig sein könnte. Gleichzeitig sagt sie auch, es wäre doch schön, wenn es eine Koalition der Willigen geben könnte, wo die Länder, die wollen, mit dem Bund zusammen vorangehen. Ist das genauso eine Debatte, die im Grunde uferlos, irrwegig ist, weil unser Land so ist, wie es ist?
In der Corona-Krise sollten 400 Gesundheitsämter ein einheitliches Computerprogramm einführen, damit wir endlich mal wissen, wie viele Menschen an Corona erkrankt sind. Das ist nicht gelungen und das war in einer Zeit, wo praktisch alles möglich war aufgrund der tödlichen Pandemie, ein Ausnahmezustand herrschte und nicht mal diese 400 Gesundheitsämter haben das geschafft. Wieso sollten 40.000 Schulen plötzlich Kommando links alle dasselbe tun? Ganz im Ernst, das sind Blödsinnsfantasien, wenn ich es mal so sagen darf. Nicht die Überlegung der Bundesbildungsministerin, die kenne ich nicht, aber die Vorstellung, dass da einer den Zeigefinger hebt und sagt links rum und dann läuft es alles, die ist dem Schulsystem nicht angemessen. Und wenn es darum geht, dass man behauptet, die Bundesregierung könne das besser, da bin ich doch mal ganz entspannt und sage, die Steuerung von großen Systemen ist immer sehr schwierig. Der Bund hat auch zwei große Systeme, die er maßgeblich mit steuern soll. Das ist die Bundeswehr und das ist die Deutsche Bundesbahn.
Lassen wir mal so stehen vielleicht an der Stelle.
Nee, ich würde gerne noch ergänzen. Und ehrlicherweise ist es dem Bund bisher ja nicht sonderlich gelungen, diese im Verhältnis zum Schulsystem noch kleinen Systeme Bundeswehr und Bundesbahn so zu reformieren, dass alle sagen würden, ja, die Bundesregierung, die kann es wirklich. Im Gegenteil. Und vor dem Hintergrund kann immer der andere sagen, ich könnte jetzt auch sagen, ich möchte, dass die Bundesbahn Ländersache wird. Wir können das viel besser, weil wir mit der Hamburger Hochbahn und unserer U-Bahn tatsächlich einen sehr, sehr tüchtigen Verkehrsträger haben. Aber das ist albern. Große Systeme sind schwierig zu reformieren und die Bundesregierung würde sich garantiert keinen Gefallen damit tun.
Also jede Seite, jede Ebene im föderalen Staat tut gut daran, sich um ihre Zuständigkeiten erfolgreich zu kümmern. Damit ist sie schon gut ausgelastet.
Völlig richtig. Jeder soll bitte das tun, wofür er zuständig ist. Er soll natürlich an alles mitdenken, aber er hat genügend Dinge selber zu tun. Mir kommt es manchmal vor, wie damals, als ich mein Haus gebaut habe. Und dann machte der Klempner irgendeinen Mist und dann hieß es, ja, aber der Maurer hat ja was falsch gemacht. Und der Maurer wurde gefragt und dann hieß es, ja, der Dachdecker war nicht in Ordnung. Jeder sucht irgendwo anders die Schuld, statt sich um seinen Kram zu kümmern, dass er das gut macht. Und da gibt es viel zu tun im Bildungssystem. Das kann die Bundesebene auch machen. Sie können zum Beispiel den Digitalpakt mal in Fahrt bringen. Aber das können die Bundesminister in ihren Ländern natürlich auch machen.
Letzte Frage. Sind Sie froh, dass Sie jetzt so kleinteilige Verhandlungen um so Dinge wie die Fortsetzung des Digitalpakts oder Startchancen linksrum, rechtsrum, obenrum, untenrum, was es nicht alles an Ziselierungen gab in den letzten Monaten und Jahren? Sind Sie froh, dass Sie sowas jetzt los sind? Solche Verhandlungen?
Also, wenn ich mal ehrlich bin, sowas hat auch Spaß gemacht. Man musste fit sein im Kopf, man musste lauter Ideen haben, man musste bei Verhandlungen über andere Wege nachdenken und man musste natürlich auch die Sache gut kennen und diese intellektuelle Anforderung, gerade wenn es auch erfolgreich wurde am Ende. Und ich habe ja drei große Bund-Länder-Pakte mitverhandelt, den Digitalpakt, das Ganztagsprogramm und jetzt das Startchancenpaket, die ja alle was geworden sind. Das hat auch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es belastend war. Nein, aber ich glaube, das ist für mich jetzt nicht so entscheidend. Ich habe mich dafür entschieden, eine neue Lebensphase zu beginnen. Und dann soll man nicht immer an die alte trauernd zurückdenken.
Hies Rabe, ganz herzlichen Dank. Jede Folge Viada wundert sich endet mit derselben Frage, wo Sie gerne eine Antwort geben können. Das können Sie jetzt wunderbar tun. Sie sind nicht mehr die Bildungspolitik. Die Frage lautet, wenn ich einen einzigen Wunsch an die Bildungspolitik frei hätte, was wäre der, Herr Rabe?
Ich hatte eingangs gesagt, dass als ich Schulpolitiker wurde, ich von zwei Bürgermeistern Briefe bekommen habe, die mir eher Beileid ausgesprochen haben. Und sie haben es getan, weil diese Schulwelt so furchtbar aufgeregt und aufgewühlt ist, immer gleich mit Pressemitteilung und mit Hysterie und Schaum vom Mund unterwegs ist. Das gilt nicht für jeden Mitstreiter, aber doch für viel mehr als in anderen Bereichen. Und das macht nicht nur das Regieren schwer, sondern das macht auch das Lösen von Problemen schwer. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Eltern und Schüler und Lehrer und Verbände und auch Kultusministerien hier zu einer anderen Sprache finden, die das Miteinander, das Lösen von Problemen wirklich möglich machen, ohne dass es jedes Mal mit Volksentscheid und Weltuntergangsstimmung kombiniert wird.
Hies Rabe, Bildungssenator AD, aber mit Sicherheit weiter ein gefragter bildungspolitischer Gesprächspartner. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Viada.
Und damit verabschiede ich mich von allen Zuhörern und Zuhörern. Danke, dass Sie mit dabei waren. Freue mich über Kommentare zu dieser Folge, Anregungen zu weiteren Folgen, Gesprächspartner und sag auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.